ganz herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast zu mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Empathie- und Resilienztrainerin. Und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche von Situationen in den Kitas, aus dem Alltag in Kitas, bei denen ich denke, boah krass, das kommt aber oft vor, das haben bestimmt andere Leute auch noch erlebt. Ah, wie hätten wir denn da mit ein bisschen Reflexion, mit ein bisschen Fachwissen und mit ein bisschen Empathie vielleicht eine ganz andere Situation haben können? Wie wäre das denn für alle Beteiligten viel schöner gewesen? Und manchmal lasse ich auch so ein bisschen die Gedanken eben los, die ich habe, wie ich denke, wie man mit Situationen umgehen könnte. Und das ist das, was hauptsächlich in diesem Podcast passiert. Und dann gibt es so Wochen wie diese Woche, da lade ich mir Leute ein, um über irgendein bestimmtes Thema zu sprechen. Entweder, weil ich einfach Bock habe, mit jemand anderem noch darüber zu reden und zu hören, was sagen denn andere. Oder weil ich vielleicht gar nicht so viel über das Thema weiß und es dann als unheimlich bereichernd finde, wenn eben wirkliche Expertinnen und Experten darüber dann hier berichten. Die Gründe sind unterschiedlich. Auf jeden Fall habe ich immer einen Haufen Spaß. Und in dieser Woche, das habe ich in der letzten Folge schon angekündigt, spreche ich mit Kiren Deuritzbacher über das Thema sexuelle Bildung in der Kita. Und ich finde das ein wichtiges, ein sehr spannendes Thema. Wir haben über ziemlich viele Situationen gesprochen, viele Praxisbeispiele bearbeitet. Und ja, jetzt hoffe ich einfach, dass es dir für deine Praxis irgendwas hilft und dass du damit Spaß hast. Und wie immer bei Interviewfolgen melde ich mich ganz am Ende nochmal. Viel Spaß! Ja, liebe Kiran, herzlich willkommen bei mir in der naiven Welt. Ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, zu mir in den Podcast zu kommen und über dieses wichtige Thema der sexuellen Bildung zu sprechen, weil ich finde, das kommt immer noch ganz viel zu kurz. Ich kann mich zum Beispiel auch gar nicht erinnern, dass das in meinem Studium irgendwie mal Thema war, also so gar nicht. Vielleicht war es mal am Rande. Aber bevor wir jetzt gleich anfangen, würde ich dich bitten, dich einmal kurz selbst vorzustellen für alle, die dich nicht kennen.
Ja, liebe Fea, vielen Dank für die Einladung und ich stelle mich sehr, sehr gerne vor. Ich bin Kiren, ich bin ursprünglich Ergotherapeutin, Eltern-, Familien- und Paarberaterin, bindungs- und beziehungsorientiert sozusagen mein Fokus. Ich bin selbst Mutter von 3 Kindern und begleite und berate schon sehr lange Eltern und zunehmend, seit 2010 auch fachliche Beratung in Kitas hier in Hannover. Ja, und bin auch so unterwegs, ich liebe es. Ursprünglich, vielleicht kann ich das so, ursprünglich habe ich mit den kleinen Menschen gearbeitet und habe immer mehr gemerkt, dass die Arbeit mit den kleinen Menschen total viel Spaß macht. Doch wenn man sozusagen langanhaltend etwas verändern möchte für diese kleinen Menschlein, dann ist es ja noch, also macht mir noch mehr Spaß, mit den großen Menschen zu arbeiten, die kleinen Menschen begleiten. Und da im Austausch zu sein und zu forschen und zu spüren, sich kennenzulernen und ja, die Kinder nochmal neu oder immer wieder spannend, interessiert anzuschauen. Und ich freue mich total, dass wir über dieses total wichtige Thema sprechen. Und ja, Potzblitz, ich bin ja auch, dass das im Studium nicht vorkommt. Gut, dass wir jetzt drüber sprechen.
Ja, wirklich wahr. Also ich überlege gerade, ob ich jetzt hier auch keine Unwahrheiten verbreite, aber ich kann mich tatsächlich aktiv nur an ein Referat erinnern von einer Kommilitonin damals, wo es tatsächlich darum ging, wie kann ich denn vielleicht erkennen, wenn ein Missbrauch bereits also ein sexueller Missbrauch vorliegt. Einfach um klar zu haben, wir haben ja verschiedene Formen von Missbrauch und da ging es wirklich um den sexuellen Missbrauch und woran kann ich das denn erkennen. Daran kann ich mich aktiv erinnern, weil ich das ganz, ganz furchtbar fand, weil ich glaube, da ist mir das erste Mal klar geworden, dass das tatsächlich vorkommt. Also so richtig klar, also man hört ja immer wieder davon, ja, aber es ist so, da wurde mir das erste Mal bewusst, das ist wirklich ein Thema und man sollte darüber auch sprechen. Und erst so im Laufe der Zeit ist mir klar geworden, wie viel wir dazu in den Kitas eben auch beitragen können. Jetzt einfach, um nochmal so klar zu kriegen, was fällt denn alles unter sexuelle Bildung überhaupt? Also ich denke eben da an das Benennen von Körperteilen
Absolut.
Aber was noch? Also das ist so eben das Erste, was da so kommt. Aber was kann da noch dazugehören?
Ja, sich mit auseinandersetzen, dass das Raum haben darf. Also ich finde zum Beispiel, nicht zum Beispiel, aber ich finde es unglaublich wichtig, dass Teams sich damit einfach auseinandersetzen und Teams sich genau diese Fragen stellen. Und ich glaube nicht, dass wir hier jetzt bei Podcast die Antworten für alle Teams finden. Ich finde es überhaupt wichtig, dass wir, glaube ich, zu Fragen anregen. Und dass die Teams sich genau diese Fragen stellen dürfen und die sich ganz individuell ja damit auseinandersetzen. Was bedeutet sexuelle Erziehung für uns? Wo, was, warum finden wir das wichtig und wie können wir das auch machen? Und das ist ja auch sehr unterschiedlich in ja, mit was für Eltern und Familien man auch zu tun hat. Also es ist, finde ich, wichtig, so ein Miteinander und eben ja sich damit beschäftigen. Und ja, das sind auf jeden Fall das Benennen der Körperteile, dass einfach Penis, Ellenbogen, Vulva, Nasenspitze, gerade im Krippen- und Kita-Bereich sind Körperteile ja interessant und dass wir dann nicht sagen Ellenbogen, Schnecki, Nase, Pullermann oder ja, wenn die Kinder das untereinander, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass die richtigen Namen kennen. Was eben, wie du sagst, also auf vielen Ebenen. Du hast jetzt den sexuellen Missbrauch gesagt und dass das Prävention ist. Ja, total. Und noch viel mehr. Also es ist mein Körper. Ich darf ihn kennenlernen. Es ist meine Wahrnehmung und ja, es ist ein Schatz. Also alles an meinem Körper ist sozusagen ein Schatz. Und ja, dann ist natürlich immer auch damit verbunden in ganz vielfältigen Situationen Stopp, Grenzen. Mein Nein zählt, das darf immer damit rein. Und ja, es ist schwierig. Ich habe auch eine Tochter mit Locken, Haaren wie ich und immer wieder ist für mich auch die Frage, wie viel Knoten mache ich jetzt raus, wie viel überrede ich sie, weil auch überreden ist ja so etwas, wo im sexuellen Bereich, Körperbereich irgendwie, wenn Missbrauch stattfindet, ist es ja sehr häufig nicht mit körperlicher Gewalt, sondern mit Überreden, die Dinge rumreden und so. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir das nochmal im Kopf haben. Sexueller Missbrauch findet sehr selten mit körperlicher Gewalt statt. Das ist psychische Gewalt sozusagen. Das ist Manipulation so. Und ja, dass wir jetzt darüber, glaube ich, austauschen und Gedanken machen, wie wollen wir das machen. Und also ich habe noch nicht immer alles ganz klar, ja, nein, und das ist richtig, das ist falsch gefunden. Ich finde es wichtig, sich darüber auszutauschen.
Ja, genau das ist, glaube ich, der Punkt. Weil ich schon auch immer wieder erlebt habe in Kitas, entweder bei einzelnen Fachkräften oder auch in ganzen Teams, dass das so ein großes Tabu ist. Ja? Und das finde ich, also ich finde es total schade. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen. Also wenn ich jetzt mich als Team da auf den Weg machen möchte oder wenn ich vielleicht auch einfach nur, es ist mir jetzt ein Anliegen, ich möchte vielleicht mit der Kollegin in einer Gruppe mal darüber sprechen, weil wir Kinder haben. Also ich hatte das tatsächlich vor ein paar Jahren, da haben sich Kinder immer so in der Höhle versteckt und die Windel ausgezogen. Und wir hatten eine Kollegin, die fand das total schlimm, dass die jetzt da nackt in dieser Höhle sitzen. Und ich fand es nicht so schlimm, weil ich sie ja im Blick hatte. Also ich habe ja gesehen, was findet da statt. Ich saß da einfach und war nackt und fand es mega witzig. Die haben sich nicht angefasst, da war sonst gar nichts. Die fanden es einfach nur lustig, ohne Windel zu sein. Und wie fange ich denn so ein Gespräch an? Oder was ist da ein guter Einstieg, um sich damit zu befassen?
Ja, da bist du wahrscheinlich als Kita-Expertin-Leitung oder stellvertretende Leitung noch mehr drin. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, es allerspätestens da ist der Moment, wo man guckt, wir müssen drüber sprechen. Aber eigentlich noch viel vorher, also wenn wir ein Konzept entwickeln, gehört das dazu, dass wir uns genau darüber austauschen. Was sind unsere Befürchtungen? Und ja, ich habe auch schon Kitas erlebt, wo ich gedacht habe, okay, ihr könntet also ein bisschen mehr Nähe sozusagen, weil also die durften da sehr, sehr an sich herumspielen und Spiele machen. Und da ich finde, Körpergrenzen, Stopps unglaublich wichtig. Also ich finde, Kinder dürfen da ausprobieren, sich kennenlernen, nackig kennenlernen. Doch das Stopp, das muss unglaublich wichtig sein. Und das ist bei Kindern aber auch sehen und wieder noch Unterstützung. So, deshalb würde ich jetzt nicht die Tür zumachen und 5 Meter weggehen und meinen Kaffee trinken, sondern in Fühlnähe sein, sodass ich ein Gefühl haben kann und unterstützen kann, dass Stopps wichtig sind und vielleicht auch manche Kinder bei ihrem Stopp unterstützen. So, aber ja, das darf ins Team. Sprecht darüber in eurem Team. Geht zu eurer Leitung. Es gibt auch, ich habe es auch erlebt, es gibt auch Beratungsstellen, die dann kommen. Also man kann sich auch jemand einladen, dazu drüber zu sprechen. Ich finde das Material von der Ich und Namen immer, die Bundeszentrale, die ist nicht sehr, also ich finde die eine gute Anregung. Also die gibt gut auf den Weg. Die sprechen dann noch, also wenn sie in die Details gehen, sprechen, haben die noch nicht so ganz mitbekommen, dass es dass zu einem Jungfernhäutchen und so nicht mehr ganz so, also doch ältere Geschichten sind da dabei.
Ja, ganz so aktuell, ja.
Ja, aber so eine erste Anregung einfach, dass es unglaublich wichtig ist, rechtzeitig darüber zu sprechen und keine Tabus. Also es ist so, da kann man sich auch einfach kostenlos, ist vielleicht, wenn man ein junges Teammitglied ist, kann man sich erstmal dieses Material von dieser Bundeszentrale für ich weiß nicht was
raus.
Ja, kostenfrei bestellen und das ist schon mal eine erste Anregung.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, es ist wichtig, auch das Nein zu stärken der Kinder dann. Da geht es aber wirklich um das Nein der Kinder. Es geht nicht um das Nein, das ich vielleicht dann empfinde, oder? Also wo kann ich das dann abgrenzen? Weil ich glaube, mein Nein findet vielleicht an einem anderen Punkt statt wie bei einer Kollegin oder bei dem Kind selbst. Also
ja, genau. Also man sagt tendenziell so Körperöffnungen.
Ja.
Die sollte man sozusagen schützen und das ein allgemeineres Nein bedeuten. Und sonst, ja, es ist ganz feinfühlig. Ich glaube, die Pädagogen kennen die Kinder am genauesten. Und das meinte ich eben, man darf ganz nah dran sein und das Kind beobachten. Und also ich finde, es ist so ein Zusammenspiel. Die dürfen auch Raum haben dafür, mal den Vorhang zuzumachen sozusagen. Und hihihi und hahaha. Und dann dürfen die auch gern, weiß ich was sie sagen, Pullermann und Schnuddeldu irgendwie so. Also es ist wichtig, dass wir halt so eine Haltung haben. Aber ich würde da jetzt auch nicht korrigierend reingehen und sagen, das ist nicht der Pipi-Mann, das ist der Penis.
Ja.
Und das kann ich viel mehr in einer Wickelsituation sozusagen oder in einer Pflegesituation, wenn ich das benennen kann, ich da aufpassen, dass ich das, dass ich dann nicht hihihi Pipi-Mann sage oder hihihi Schnicki-Schnicki oder ich kenne da gar nicht so viel. Da kennst du aus der Praxis wahrscheinlich viel mehr Variation.
Ich kenne auch nicht so sehr viele mehr. Also ich habe Kinder schon erlebt, die eben von zu Hause bestimmte Verniedlichungen irgendwie kannten und dann habe ich immer gesagt, genau. Und ich sage dazu Vulva zum Beispiel. Ja, also
ja.
So, und dann lernen die Kinder schon mal, okay, es gibt verschiedene Bezeichnungen. Ist ja mega cool, ja, dass eben, dass es Dinge gibt, die verschiedene Namen haben können. Ja, ja. So, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sie das ganz spannend finden. Jetzt kam mir gerade so, dass es auch schon wichtig ist, da dann einen sehr offenen Umgang mit den Eltern zu pflegen. Also das ist ja jetzt, ich habe das bisher selten erlebt. Also es war wirklich einmal diese 2 Kinder, die eben in der Höhle saßen und da nackig waren und das witzig fanden. Und das haben die aber zu Hause auch gemacht. Die waren befreundet, die haben sich irgendwie auch zu Hause und wir haben das ganz offen mit den Eltern kommuniziert. Die machen das bei uns jetzt auch. Wir gehen da so und so damit um. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das generell sehr wichtig ist, mit Eltern da auch drüber zu sprechen, wie das gehandhabt wird in der Kita. Weil es ja nicht nur Fachkräfte haben ja da vielleicht noch irgendwelche Tabus, sondern Eltern ja genauso. Wir kommen ja alle noch aus diesem, es wird nicht richtig benannt, es wird auch eigentlich gar nicht so sehr über irgendwelche Körperlichkeiten gesprochen. Es ist irgendwie, ne? Also wie du jetzt gesagt hast, das Blumen von Häutchen, das ist immer noch ein Ding. Menstruation ist immer noch ein Ding. Also
ja, total. Also ich habe es tatsächlich selbst auch schon als Mutter erlebt. Also es ist eine tolle Arbeit, die eben, also das ist eben so konzeptionell. Also ich glaube, als Team, man muss sich erstmal als Team damit auseinandertauschen, und wenn man so einen Austausch einfach auch an den Elternabend bringt und mit den Eltern darüber spricht und welche Erfahrungen und auch einen Raum dafür aufmachen, genauso wie wir jetzt im Podcast sozusagen einen Raum dafür aufmachen, sich mit auseinanderzusetzen,
ja,
können das Kitas sehr gerne eben auch machen. Und genau, wie wichtig die Benennung ist.
Ja.
Für die eigene Körperwahrnehmung und eben für den Präventionsschutz, weil auch da ist es wirklich wichtig, dass die eben, also wenn ein Kind zu dir kommt sozusagen als Erzieherin und sagt, ja, August und ich spielen immer Schnecki, so, dann denkst du, ich spiele ein Schnecki sozusagen irgendwie oder mit einer Schnecki oder einem Kuscheltier. Aber wenn das Kind kommt und sagt, August spielt immer an meiner Vulva, dann kannst du da viel feinfühliger und auch andersrum zu Hause reagieren. Also das ist, wichtiger Präventionsschutz, dass wir da ernsthafte Namen mit auf den Weg geben.
Ja, und dann ist es ja aber auch wichtig, dann nicht gleich davon auszugehen, dass das eine Übergriffigkeit war von August, sondern vielleicht fanden die das beide gerade total spannend, sich da einfach damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht hat es auch auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, also kann ja alles sein. Also ich finde auch wichtig, dann da nicht gleich irgendwie eine Krise zu kriegen und sagen, oh mein Gott, was passiert hier?
Total. Also du kannst zum Beispiel erstmal rauskriegen, wer ist August? Ist August ein gleichaltriges Kind? Oder ist August der Babysitter? Oder ist August der Cousin? Also man kann ja erstmal rausbekommen, wer ist August? Ja. So, und ja, unter Gleichaltrigen, genau wie du sagst, ganz feinfühlig gucken, und das ist okay und das ist schön und das ist spannend. So. Aber wenn jetzt August der Babysitter ist, dann sollten wir da ja, mal...
wir lachen da jetzt so drüber, ne? Aber es ist halt wirklich nicht ganz so witzig. Also eigentlich ist es gar nicht witzig. Ich möchte mich nochmal
korrigieren. Ist
gar nicht witzig. Ich merke nur gerade an mir selbst, was es mit mir macht, da jetzt auch so drüber zu sprechen. Weil es ja wirklich, es kann ja sein, August ist der Babysitter. Aber ne, es kann ja auch was anderes sein. Und ich glaube, dass Fachkräfte oder mein Bedürfnis, wenn ich mich so in die Situation versetze, ist, sofort das Richtige zu tun. Da einzuschreiten und das Kind zu schützen und da sofort einen Riegel vorzuschieben. Und es erfordert unheimlich viel, also in meinem Kopf jetzt gerade erfordert es dann viel Kraft und viel Durchatmen. Mich nochmal selbst beruhigen, um wirklich den Überblick zu behalten dann in dem Moment und auch wirklich dann meiner Verantwortung nachkommen zu können. Hast du
da umso wichtiger, sich eben vorher im Team damit auseinandergesetzt
zu
haben. Sich wirklich, dass man nicht so überschwemmt wird.
Ja.
So, dass man, so wie wir jetzt drüber sprechen, das im Team drüber sprechen, das darf Raum haben, damit wir dann auch eine Sicherheit uns Schritt für Schritt erarbeiten können und Punkte haben können. Ich kenne jetzt für uns Hannover die Anlaufstellen, also das kann man auch gucken. Es gibt da ja sehr gute Beratungsstellen. Also man kann genau in diesen Momenten einfach Beratungsstellen anrufen und sagen, Hilfe, mein Puls geht gerade hoch, ich habe das, welche Schritte kann ich jetzt machen? Und dann gibt es da ausgebildete Leute sozusagen, die dich an die Hand nehmen können. Ah. Oder jeden Pädagogen oder pädagogische Teams.
Ja, das ist ja eine super wichtige Information.
Ja.
Dass man das weiß. Also das glaube ich sowieso, dass das auch noch oft so ist, dass Fachkräfte nicht wissen oder halt sich mit einer Situation konfrontiert sind, nicht mal unbedingt in dem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen, und dass man dann gar nicht weiß, okay, das gibt Anlaufstellen auch für mich, wo ich als Fachkraft auch hingehen darf und das auch irgendwie in gute Hände kommt. Ich glaube, viele haben Sorge, dass man da jetzt irgendeinen Riesenfass aufmacht und dann hat man das Jugendamt in der Kita oder irgendwelche Späße, ja, und das passiert ja nicht. Also.
Nee, also ich finde auch immer ganz wichtig zu sagen, das Jugendamt, also Kitas habe ich nicht so die Erfahrung, aber das Jugendamt ist nicht böse. Ein Jugendamt hilft. So, also dieses Dingsbild, das, also so wie wir, ich oft zusammenarbeite. Genau, aber auch an solche Beratungsstellen kann ich total ans Herz legen, wendet euch jetzt ohne jeglichen Verdacht sozusagen. Oder also Austausch, also ich kenne das eben hier aus Hannover. Es ist, man darf dann auch noch mal gucken, also die eine Beratungsstelle, wo ich mitgekriegt habe, da, die hatten auch schon hohe Geschütze irgendwie so, was da passt, aber man kann sich das sozusagen ins Boot holen. Man muss da nicht alles selber können und so, sondern ja, macht einen Team, nächsten Teamtag, Thema sexuelle Erziehung. Tauscht euch aus, welche Namen ihr dem geben wollt, welche Haltung ihr habt, welche Haltung ihr bei euch in eurem Konzept, in eurer Kita verankern wollt. Tauscht euch aus. Also ist ja auch ganz unterschiedlich. Ich wohne hier in einem Stadtteil und die Kitas hier sind auch sehr unterschiedlich, mit was für Familien das sind. Ich höre hier auf dem Spielplatz auch Familien und da ist sicherlich als Kita-Kraft ein großer Balanceakt. Also ich habe hier auf dem Spielplatz gehört, wie ein Kind irgendwie, ich glaube, Penis gesagt, weil andere eben das gespielt haben. Und dann hat die Mutter gesagt, sowas nimmst du nie wieder in deinen Mund. Das ist ein ganz schmutziges Wort. Das darfst du nie wieder sagen. Und ja, das ist dann auch ein großer Balanceakt, wenn man dann da einen Elternabend macht und dann da ganz viel. Also da, ja, muss jede Kita auch so ein bisschen gucken, also sind die Kitas dann eben auch wieder Experten, welchen Weg sie gehen können, um da alle mitzunehmen. Und natürlich auch, ja, es ist ein Balanceakt, wenn ihr dann in der Kita ganz viel darüber sprecht und dann es zu Hause ganz viel Ärger für gibt. Also es das heißt nicht, dass man nicht drüber sprechen darf, aber es ist ein Balanceakt, und wie man dann Eltern mitnehmen kann und aufklären kann. Und ja.
Ja, das finde ich schon auch sehr herausfordernd. Also, das ist so eins dieser Themen, wo ich glaube, dass man dazu tendiert, es einfach zu lassen, weil man da halt nicht irgendwie die sprichwörtlichen schlafenden Hunde wecken will. Ne? Also so, das, ich glaube, ja, aber da wird es wahrscheinlich auch Stellen dafür geben, weil, also es gibt ja Kitas, die sind den Weg gegangen und die haben das schon für sich klar. Und die wird man ja irgendwie auch rausfinden können oder kann sich eine Beratung holen. Das ist ja auch nichts, was jetzt eine Kita-Leitung im Alleingang regeln muss. Man kann sich ja auch immer noch Leute von außen holen, die dann da zu referieren an einem Elternabend oder so. Also da gibt es Möglichkeiten.
Ganz genau. Das ist so, das habe ich selbst als Mutter auch mal erlebt. Da wurde von der Beratungsstelle, die kamen dann mit interessanten Puppen, die man benennen konnte. Und das war tatsächlich auch in der Kita, wo sehr unterschiedliche Familien drin waren. So, also genau, das kann man eben. Das ist gut, dass du dann nochmal, ja, das auch so Druck und Erwartungen loslässt. Also genau. Ich glaube, es ist total wichtig, sich einfach auf den Weg zu machen. Sich auf
Ja.
den Weg zu machen und zu gucken, was passt zu uns, was wollen wir. Das richtig und falsch und wie man es unbedingt machen muss, habe ich auf jeden Fall noch nicht rausgekriegt. Ich weiß auch nicht, ob es darum geht, richtig oder falsch, sondern sich einfach auf den Weg machen.
Ja. Das überhaupt zu benennen, ja. Und vielleicht auch manches auch zuzulassen. Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, vor 9 Jahren oder so in der Krippe zu arbeiten, da war das noch ein Riesenthema, wenn dann kleine Jungs an ihrem Penis rumgespielt haben beim Wickeln oder kleine Mädchen haben sich an die Vulva gefasst und dann war es immer, oh nein, mach das nicht. Ah, Gott, jetzt machen wir schnell, jetzt stell die Windel wieder zu, so. Und das hat sich über die Jahre dann verändert,
Oh, ein Glück, ich kriege ja schon fast, also wie bedrückend sozusagen, ja, das
Ja,
kleine Kinder.
nein, die Hände sind jetzt schmutzig und so.
Ja.
Ja, was das Kind ja überhaupt nicht verstehen kann. Also das ist ja, klar wollen die das irgendwie rausfinden. Und das ist ja auch gut, dass sie es rausfinden.
Ja.
Und ja, das hat sich dann über die Jahre verändert bis hin zu, sag mir, wenn du fertig bist und dann mache ich die Windel zu. Und das finde
Ja.
ich eine total schöne Entwicklung, dass das mittlerweile möglich ist. Ich glaube noch nicht bei allen, aber ich kenne jetzt einige Kolleginnen, wo das, die das einfach so handhaben jetzt. Genau, also auch aus verschiedenen Kitas. Das finde ich schon mal eine gute Entwicklung, dass das schon geht.
Total. Ja, total wichtig, dass, genau. Das ist ein, die dürfen ihren Körper kennenlernen. Genau. Das ist ihrer und das ist wichtig. Das ist für so viele Bereiche wichtig. Das ist genau fürs eigene Gefühl, fürs eigene Großwerden und eben für die Prävention auch.
Ja.
Wenn man dieses einfach abschottet und nie dreckig Dings, die werden dann auch kein Gefühl haben, was darf ich da und was fühlt sich gut an oder was ist grenzüberschreitend und
Ja, und was mir auch wichtig ist, ist, dass ja die kindliche Sexualität komplett anders ist zu der Erwachsenensexualität. Das wird ja auch immer noch so ein bisschen missverstanden, habe ich so das Gefühl. Also für uns bedeutet das ja was ganz anderes unter Umständen wie jetzt für das kleine Kind, das halt einfach wirklich nur denkt, ah cool, ich habe da was, ich guck mal, was es ist. So wie es mit seinen Füßen auch gemacht hat. Ja, also ganz blöd gesagt.
Ja, absolut. Und dass das, also es gibt auch Untersuchungen ab dem Bauch, dass die da das entdecken und das fühlt sich halt besonders angenehm an und es kitzelt. Und ja, das ist ab dem Bauch, aber ab dem Kleinsten auf jeden Fall. Das ist eine Entwicklung, das ist genau etwas anderes wie bei den Erwachsenen. Es ändert sich dann in der Pubertät sozusagen. Aber es gehört dazu, sie dürfen das und auch dann. Ich bin ja eher auch viel mit den sozusagen Vorschul- und Grundschulkindern dazu gange. Da ist es sozusagen von Elternsicht auf jeden Fall unbedingt wichtig, da rechtzeitig einen guten Boden zu machen und drüber zu sprechen, bevor dann die Pubertät anklopft, bevor dann die Menstruation anklopft und man noch nicht drüber gesprochen hat. Und Also da ist ein Thema, wo wir gerne eben uns trauen dürfen und es ist wichtig, es schlafende Hunde zu wecken.
Ja, das ist gut, dass du das sagst. Wenn ich jetzt so ein Kind habe, das ist vielleicht, also vielleicht ist es gar nicht Thema in der Kita, aber wenn ich das Gefühl habe, ich sollte vielleicht da mal mit dem Kind irgendwie drüber sprechen, ist das eine Grenzüberschreitung? Also darf ich das als Fachpersonal oder darf ich mit den Eltern darüber sprechen, dass ich das gerne würde? Wie würdest du das einschätzen?
Was wären jetzt deine Gedanken, also wie würdest du auf die Idee kommen, dass du...
Wenn zum Beispiel ein Kind, also es gibt ja immer wieder Kinder, die so auf dem Stuhl vor und zurück rutschen oder so.
Ja.
Und dann gibt es Leute, die ganz klar sagen, naja, das ist eine Form von Entspannung, die tun sich da was Gutes. Und es gibt Leute, die sagen, was, das ist Selbstbefriedigung, das dürfen die nicht. Ja. Also es gibt ja da so ganz verschiedene Auslegungen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ist das jetzt was ich mit dem Kind besprechen darf oder wäre das eher, dass ich über die Eltern gehe den Weg? Oder lasse ich das einfach so zu? Was gibt es da irgendwie einen Weg?
Ja, ich glaube, das ist ganz individuell. Also wenn ein Kind sich sozusagen an der Nase popelt, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt gar nicht so einen großen Bedarf in dieser Situation sehen. Klar kann man, ja, es hat was mit Entspannung zu tun. Wenn man es jetzt sehr störend in der Situation findet, finde ich, darf man das auch tatsächlich nochmal im Team vielleicht gucken, ob das ist sozusagen das eigene Gefühl ist, vielleicht tatsächlich vergleichen mit Nasenpopeln. Würde mich das jetzt genauso stören, wenn das Kind hier Nasen popelt oder sind das irgendwelche Bilder? So klar im Elterngespräch, wenn man das Gefühl hat, die Eltern sind verunsichert, dann eher in Richtung Sicherheit geben. Und ja, oft hat es was Entspannung zu tun, wenn Kinder das sehr, sehr häufig und viel machen. Sind sie entweder, ist das total Thema, aber vielleicht ist es auch wirklich eine Strategie, wenn es Stress ist, sich zu entspannen. Und dann kann man gucken, ob man auch andere Entspannungsunterstützung, aber es ist eine Strategie, sich zu fühlen und sich zu entspannen. Und ich kenne Kinder, die das tatsächlich zum Beispiel nach einem anstrengenden Kita-Alltag erstmal ins Zimmer gegangen sind und in die Windel gefasst haben und sich dann sozusagen da ein bisschen entspannt haben und reguliert haben. Und ja, das ist... kann man vielleicht gucken und nach, dass es nicht immer am Esstisch sein muss oder anbieten können, ob man einen Rückzug dafür haben möchte. Aber so jetzt sagen, am Stuhlreim, vielleicht auch bisschen beobachten, wie die anderen Kinder sind, aber ich würde sagen, wie ein Kind reibt sich am Stuhl. Das sind unsere Erwachsenenbilder, die das als schlimm definieren. Deshalb dann lieber da nochmal ins Team auch gehen und gucken, was stört mich da so sehr, finden das die anderen auch so störend. Und dann ist eben auch hier wieder, wie in Familien, wie, wenn wir sozusagen eine Grundlage haben und schon drüber gesprochen haben, dann fällt es mir viel leichter, auch in unsicheren Situationen mit meinem Team über solche Sachen zu sprechen und
Ja.
einzuschätzen. So, also daher wirklich bitte, liebe Teams, macht das mal auf eure Zettel für die nächste Zeit, dass ihr gucken könnt, wie ihr euch im Team darüber austauschen wollt.
Ja, ich glaube, das ist so, das können wir jetzt schon mal sagen, das ist so die große Zusammenfassung, drüber sprechen und sich da vielleicht Rat holen von außen, um da einfach einen guten Weg zumindest für die eigene Kita zu finden, wie man damit umgeht. Weil ich glaube, auch so einen universellen, allumfassenden Weg wird man nicht finden, weil wir ja alle so ganz verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Und manche sind einfach da viel, viel offener und manche denken, sie sind offen und merken dann, oh, ich bin es vielleicht doch nicht. Also gibt es
Ja.
einfach ganz viele verschiedene Sachen. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen weg von der Prävention und mehr hin zum Körper kennenlernen. Du hattest das eingangs so schön gesagt, dass der Körper ist ja, der ist ja das, was mir hier das Leben einfach ermöglicht. Und es ist ja wichtig, den kennenzulernen. Also könnte man jetzt sagen, es ist im Grunde vergleichbar mit, ich lerne auch irgendwann, was mir für Essen schmeckt, zum Beispiel.
Ja. Aber noch grundlegender, also die Kinder gerade im Krippenbereich, da geht es doch Nase, Augen, wie viele Lieder gibt es da? Und unsere Jüngste ist ja jetzt auch 3,5, die ist jetzt ein bisschen drüber hinaus, aber vor einem halben Jahr war das schon, oder von, ich weiß gar nicht mehr, aber es ist nicht so ewig her. Krippenbereich, Körperteile benennen. Warum es kommt dann da so ein Graubereich, über den man immer drüber springt? So. Das ist, ja, und auf dem Arm kitzeln ist angenehm und klar, dürfen wir dann so ein bisschen gucken, eben jetzt auf dem Esstisch total in der Mitte jetzt seinen Penis zur Schau zu stellen, aber auch beobachten. Und ich arbeite ja gerade viel mit genau großen Menschen, die so um die Einschulung herum, Grundschule, diese Scham, die kommt natürlich. Also die brauchen wir jetzt nicht hinauf machen, dass die Kinder das lernen. So, also klar, also ich finde das Thema tatsächlich immer sehr, sehr feinfühlig. Es gibt andere, so ob jetzt die Jungs, oder jetzt bin ich wieder in den Rollenbildern irgendwie, das ganz laut und dominant immer in der Gruppe irgendwie, kann man gucken, kann auch mal Thema sein. Und ich würde weg von großen Sorgen machen, wenn jetzt Jungs oder Mädchen das ein paar Wochen total spannend finden, Vulva, Vulva oder Penis, Penis durch die Gegend zu rufen. Und vielleicht ist es auch ein Fingerzeig dann, hey, lass uns doch nochmal so Puppen holen, lass uns nochmal Bücher holen. Das scheint gerade Thema zu sein. Ja, so, aber dass da irgendwelche Scham dazu kommt, dass kommt von alleine und das ist eine gute Entwicklung, da brauchen wir uns dann auch keine Sorgen machen. Also ich habe es manchmal so von 5-, 6-Jährigen, wenn dann Eltern sagen, ah, vorher waren wir da total frei mit und jetzt fängt das Kind an, langsam sich da irgendwie ja eine Scham zu entwickeln. Das heißt auch nicht, dass man was falsch gemacht hat oder so, sondern das kommt so in der Entwicklung.
Ist
Genau, und
diese Schamentwicklung dann was ja eigentlich auch nur bedeutet, dass die Kinder lernen, ich habe einen Körper und der gehört mir und den muss ich auch nicht allen Leuten zeigen. Das wäre ja auch was Gutes. Das wäre ja auch wieder
ja.
in Prävention gedacht. Eigentlich eine super Sache, ne?
Total. Ja, ganz genau. Genau. Und gleichzeitig genau finde ich, gerade wenn man, also das mit Sexualität eben auch, und da brauchen eben Kinder auch noch Unterstützung, auch wenn die eben dann aneinander rumspielen, das finde ich immer wichtig, dass man eben auch sehr feinfühlig mit Grenzen ist. Und dass man sie dann auch unterstützen kann. Guck mal, du springst jetzt hier gerade, ich sagte es jetzt schon seit 5 Stunden, Penis, Penis. Findet das jetzt Finn gerade auch noch so lustig? Vielleicht spielst du das mit denen, die das auch lustig finden. So, also, oder die spielen das und auch so, wo ich wirklich tatsächlich, ja, manchmal so grenzwertige Situationen sind, jeder darf hier beim Bauhaus mitspielen, der sein Popo zeigt, irgendwie so. Kann ja mal schnell entstehen. Aber dass wir dann da sind und unterstützen, dass irgendwie Popo oder Penis zeigen jetzt nicht Einstellungsmerkmal der coolen Ritter sein muss oder so.
Ja, da kann man schon eine Alternative anbieten.
Ganz genau.
Ja, ich dachte,
Es sollte niemand seinen Penis zeigen müssen, um irgendwo mitspielen zu dürfen oder zu einer Gruppe dazugehören zu dürfen.
Ja, ja. Ich dachte gerade auch, das ist ja eigentlich auch ein ganz normaler Vorgang eigentlich in Kitas, ne? Also wenn die Kinder jetzt, keine Ahnung, sich sonst irgendwie mit irgendwelchen, wie sagt man da, Schimpfnamen, wenn die halt, keine Ahnung, wenn die immer sagen, du bist so dumm, du bist so dumm, du bist so dumm oder so, und am Anfang ist es irgendwie lustig und auf einmal kippt das und es findet jemand nicht mehr dumm, dann geht man ja auch hin und sagt, hey, schau mal, ich glaube, Finn findet das gerade nicht mehr lustig. Wir finden jetzt hier mal kurz einen Weg raus. Das ist ja im Grunde genau das Gleiche. Es ist ja nur immer mit so einem, fast schon mit so einer Erwachsenenscham behaftet, wenn es dabei um Körperlichkeit geht.
Ja.
Also eigentlich ist ja da in der Handhabung nachher gar kein Unterschied mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch für manche ein bisschen den Druck rausnimmt, das so nochmal zu hören und das zu wissen.
Weil ja, ganz genau. Und ich finde eben auch gut, diese Verbindung zu bringen, weil, also so habe ich halt, und eben dann auch mit Überreden, guck mal, Finn, ist es gar nicht schlimm irgendwie so, also das gibt halt einen Überschwung, so wie es mir eben immer wieder in dieser Betrouille geht mit meiner Tochter, wenn da riesen Knoten drin sind und sie mir klar Nein sagt. Wie viel überrede ich sie? Ja, ich finde manchmal Zwischenlösungen irgendwie, aber ich habe immer auch im Kopf, wenn ich jetzt total da, das ist eine Grenze von ihr. Sie möchte ihre Knoten in den Haaren. Oder sie sozusagen. So, und ja, wie gehen wir mit, ja, Schimpfausdrücken oder Schimpfnamen ist doch besser, Quatschnamen. Ich finde, Schießspiele sind ja auch irgendwie sowas, wenn die doll Schießen spielen. Wem macht es noch Spaß? Wem macht es keinen Spaß mehr? Da dürfen wir die Kinder genau, ganz genau begleiten. Mhm. Ihren Spaß, die Grenzen der anderen erforschen. Ja.
Und das kam auch vorhin einmal kurz. Klang das so durch. Im Grunde geht es ja da auch darum, wir beobachten ja auch ständig. Ne? Wir machen ja den ganzen Tag, machen wir Beobachtungen und versuchen irgendwie rauszukriegen, warum machen die Kinder denn jetzt gerade was? Das Gleiche gilt ja da auch. Also auch bei dem auf dem Stuhl rumrutschen, auch bei den Schießspielen. Im Grunde bei allem geht es ja erstmal darum, nicht direkt zu sagen, nein, 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 mach das nicht, sondern erstmal rauszufinden, warum macht es das Kind. Ja. Kann ich im Alltag eine Stresssituation irgendwie reduzieren für dieses Kind, damit es gar nicht in den Stress kommt? Weil einerseits ist es ja toll, dass es eine Strategie hat, um da rauszufinden. Andererseits ist es ja auch total blöd, wenn ich ständig Stress habe. So, also das ist irgendwie durcheinander.
Ja, obwohl ich glaube, ich es auch wichtig finde, dass wir eine gewisse Anerkennung haben. Stress darf es geben und Regulation. Ja. Und wenn wir also jetzt als Eltern oder uns als Pädagogen als Ziel nehmen, dass unser Kind keine Gefühlswankungen hat und sondern mit seinem Gefühl auf der Nulllinie ist, dann ist das auch für keinen gut. So. Ich finde deinen Ansatz total gut und zu beobachten. Ist es ein Dauerzustand und ist das Kind zu gestresst? Aber kann es also nach einem Kita-Tag irgendwie ein Rückzug irgendwie, also es geht ja auch darum, Stressregulation zu lernen.
Ja. So.
Ja. Also beobachten total. Und wenn das im Stress in einem, also ja.
Bei mir entsteht gerade wirklich immer mehr so das Bild, das einfach nicht so hervorzuheben. Ähnlich wie du gesagt hast, nicht noch so extra die Scham quasi herbeizuführen, weil die kommt sowieso, nicht noch extra diese Dinge so hervorzuheben, weil es für uns in unserem Erwachsenenhirn diese erwachsenensexuelle Komponente hat, sondern einfach zu sagen, es ist wie am Daumen lutschen, eine Stressregulation, es ist Körper kennenlernen, ähnlich wie ich alle anderen Körperteile auch kennenlerne, um einfach dann zu wissen, wer bin ich eigentlich und mit was komme ich denn in die Welt, wo gehe ich denn auch hin jetzt. Das einfach auf einer Linie zu sehen.
Ja, total, dass man das in einem Bereich und ja, ich glaube, wo ich mir unsicher bin, ob das schwierig für uns ist, weil wir es auf einer anderen Ebene sehen. Ich glaube, es ist auch schwierig für uns, weil wir es anders erlebt haben. So, wie war es mit unserer kindlichen Sexualität oder welche Sätze haben wir gehört, so ein bisschen, dass das großes Thema ist? Wie sind wir da? Wie genau, dass wir da unsere Geschichte sozusagen auch mit haben und da vielleicht auch ein bisschen neugierig drüber hinaus gucken dürfen.
Ja, das stimmt. Also, das habe ich jetzt auch so die letzten Jahre irgendwie gemerkt, ne? Jetzt bin ich so Mitte 30 und habe irgendwie so erst die letzten Jahre wirklich angefangen, auch darüber zu sprechen. Also auch in Beziehungen, auch mit meinen Freundinnen oder so, dass man, also jetzt fangen wir eigentlich erst an, da so ein bisschen offen zu sein und irgendwie ja, da Gespräche auch drüber zu führen. Klar, weil die ersten jetzt auch Kinder haben und dann kommt das Thema nochmal auf eine ganz andere Art auch. Aber das ist total spannend, was wir da eigentlich alles so in der eigenen Biografie haben. Es ist gut, dass du das auch nochmal mit
Aber
uns.
wie schön, dass du jetzt einen ganzen Podcast dem Thema widmest.
Naja, weißt du, ich versuche zu lernen in meinem eigenen Podcast und dann suche ich mir Themen, wo ich denke, ah, das habe ich auch noch Bedarf. Das frage ich doch mal jetzt.
Das mache ich in meinem Podcast auch so. Das ist total toll. Man kann sich einfach Leute einladen, mit denen man sowieso gerne mal sprechen würde. Und
Genau.
anderen freut sich dann mit dir. Ja, so mache ich das in meinem Podcast auch.
Genau. Also manchmal glaube ich, eigentlich gibt es den Podcast gar nicht für andere, sondern nur für mich, damit ich irgendwie da meine Sachen erklären kann. Nicht bei allem. Und ich bin ja jetzt bei dem Thema auch nicht so, dass ich gar nichts weiß, aber es ist trotzdem super spannend und super wertvoll, mich da austauschen zu können.
Ja,
Das
ich glaube, darum geht es auch, gar nichts wissen oder nicht, sondern also
ja.
ich habe auch so dieses Lernen oder sich austauschen. Wir sind Menschen, wir arbeiten mit Menschen so, also jeder Austausch kann total spannend sein und eben auch über dieses Thema austauschen. Das müssen wir nicht ausklammern, das ist total wichtig. Und wenn wir uns austauschen, wie wir in der Kita Essenssituation gestalten wollen, wenn wir uns austauschen wollen, wie wir Schlafsituation, dann tauschen wir uns doch bitte auch aus, wie wir mit dem Thema Sexualerziehung umgehen.
Ja, voll. Ja, bin ich. Ich bin dafür.
Ja, wir sind gemeinsam dafür.
Ja. Okay, ich schaue gerade mal noch einmal auf diese Liste, was ich dir geschickt hatte. Ob ich da irgendwas super vergessen habe. Nein, ich glaube, ich habe alles, was mir im Vorfeld wichtig war, habe ich, glaube, alles besprochen. Jetzt würde ich dich gerne fragen, haben wir irgendeinen Teil übersprungen, der dir noch wichtig wäre in dem Bezug.
Ja, genau. Ich habe noch tatsächlich noch ein Thema mit drin, das Gender-Thema,
Ja,
wo
super.
man, glaube ich, auch sehr gut sich auch im Team einfach auch da nochmal austauschen kann. Wie gehen wir mit dem Thema um?
Ja.
Generell eine Offenheit. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf wegen meinem Kind, aber ich hatte auch ein Kind, was im Kindergarten ein Jahr lang super gern in rosa Kleidchen war. Und wir hatten das Glück, das war total okay. Das einzige Problem, da waren Opa und Oma, aber in der Kita haben die das mitgefeiert. So, also das erstens gehört das total zu jeder Entwicklung dazu und es ist schön, wenn wir Raum geben. Und selbst wenn man merkt, das ist ausdauernder, dass man sich einfach auch darüber mal, auch da bin ich nicht der Experte irgendwie drin, aber auch da möchte ich einfach einladen, tauscht euch aus, holt euch schon mal so ein bisschen, dass wenn es euch in der Praxis begegnet, dass wenn Eltern euch darüber fragen, dass ihr vielleicht schon mal drüber gesprochen habt im Team.
Ja, das finde ich auch super wichtig. Da gibt es, glaube ich, auch immer noch ganz kuriose Vorstellungen, was da alles passiert, wenn die kleinen Jungs mit Haarspangen rumlaufen oder mit Nagellack oder so, ja. Oder wenn die kleinen Mädchen sich zu sehr prügeln. Ja, was ist das denn? Also, ja, das ist das, ja. Ja, sehr gut, dass du das noch mit reinbringst. Könnte ich auch noch eine Podcast-Folge drüber machen, siehst du?
Ja, mach das. Lade dir absolut Leute, Experten dafür nochmal ein, die darüber
Ja,
sprechen.
das
Für
wäre echt gut.
Wege an zum Austausch.
Ja, wenn du sonst nichts mehr hast, was dir jetzt ganz, ganz wichtig unter den Nägeln brennt, dann glaube ich, haben wir jetzt ganz schön viel Input da rausgehauen. Aber ich würde dich gerne noch fragen, wenn jetzt jemand zu dir Kontakt aufnehmen möchte, vielleicht selbst Eltern ist oder so und von dir gerne beraten werden möchte oder. Vielleicht kannst du kurz einmal sagen, wo man dich erreichen kann, noch was zu deinem Podcast auch sagen. Genau.
Ja, sehr gerne. Genau, also Kieran Doritzbacher, meine Webseite ist bindung-beziehung.de und man findet mich sozusagen auch auf den sozialen Medien, Instagram. Ich habe eine kostenfreie Facebook-Gruppe auch, wo man gerne reinkommen kann zum Austausch. Und genau, noch gar nicht so sehr lange habe ich auch meinen eigenen Podcast Wurzeln und Flügel für Eltern in den Jahren 5 bis 10. Einfach, ich finde, bedürfnisorientiert ist total schön, dass es sozusagen im Babyalter und im Kleinkindalter immer mehr angekommen ist und dann klopft langsam die Schule an und der Druck steigt und dann fragt man sich, vielleicht brauchten wir doch Strafen und dann hört doch bitte in meinen Podcast, kommt zu mir. Wir brauchen keine Strafen, wir brauchen weiter Vertrauen, wir brauchen Wissen, wir brauchen Vertrauen in uns und unsere Kinder und es darf Konflikte geben. Ich bin ein Fan von Konflikte, doch Konflikte in Verbindung. Ja, das gibt sozusagen viel bei mir.
Ah, wie cool. Sehr gut. Das werde ich mir auf jeden Fall anhören, weil das kommt ja immer wieder auch in der Kita. Ne? So dieses Jahr ist ja schön, wir können uns jetzt hier alle an den Bedürfnissen orientieren, aber in der Schule und dann kommt das und dann müssen die Kinder und so. Das haben wir ja schon auch.
Genau, weil ich kenne noch eine kleine Anekdote. Mein erster Sohn, da haben sie in der Krippe darüber gesprochen, er muss doch jetzt lernen, den Übergang schneller zu schaffen, weil das in der Schule nicht so geht. Mhm. Genau, das fing in der Krippe an, zog sich über den Kindergarten. Die Pädagogen in der Schule waren die Ersten, die einfach erkannt haben, dass er einmal ein Hallo braucht und dann der Übergang locker ist. Also manchmal geht das dann in der Schule, braucht man in der Krippe noch nicht zu kämpfen für.
Das ist so gut, sowas auch mal zu hören, weil das passiert, glaube ich, relativ oft, dass Kinder da von vornherein in lustige Schubladen gesteckt werden von Leuten wie mir, sage ich jetzt mal. Ich habe ja zur Schule überhaupt keine Bezugspunkte. Ich habe auch keine Vorschulkinder bei mir. Ich habe wirklich nur die Kleinen und ich würde mir nicht anmaßen, irgendwas zu sagen, was die in der Schule irgendwann können müssen, weil bis die in der Schule sind, hat sich vielleicht Schule dankenswerterweise auch verändert.
Und die Kinder, also genau, mein Bereich ist ganz viel. Ich habe eben viel mit Pädagogen im Vorschulbereich und dieses letzte Jahr ist krass cool und genau, dürfen da alle entspannen und vertrauen und die Bedürfnisse sind weiter wichtig und wir dürfen vertrauen auf die Kinder, die wachsen da rein und wir auch.
Voll schön. Das nehme ich als Schlusswort. Das kann man ja auf die Sexualerziehung auch beziehen.
Genau, absolut. Da dürfen wir reinwachsen als große Menschen, die kleinen Menschen da begleiten. Ich danke dir total für das schöne, lebendige Gespräch.
Ich danke dir. Ich glaube, das hat mir jetzt gerade sehr viel nochmal gebracht. Ich glaube, das wird auch anderen was helfen. Das hoffe ich sehr. Gut, wir bleiben ja auf jeden Fall in Verbindung und deine ganzen Kontaktdaten und so weiter werde ich verlinken in der Folgenbeschreibung. Dann finden dich Menschen.
Super, gerne.
Okay. Tschüss.
Super. Tschüss.
Natürlich verlinke ich dir alle Kontaktdaten und auch den Podcast von Kieran in der Folgenbeschreibung. Dann kannst du da mal reinhören, wenn dich das Thema rund um die Schulkinder ein bisschen mehr interessiert. Ich finde es auf jeden Fall mega spannend, weil ich glaube, ich werde mir da einiges mitnehmen können für meine Arbeit in der Kita, weil gerade auch im Vorschulbereich kommen ja immer wieder Themen wie, ja, aber die müssen dann und das muss dann so und so laufen oder die Eltern haben vielleicht irgendwelchen Redebedarf oder so und dann kann man diesen Podcast bestimmt guten Gewissens empfehlen, das glaube ich einfach. Ansonsten danke ich dir sehr, dass du diese Folge angehört hast, dass du bereit bist, dich mit diesem Thema zu befassen. Ich weiß, es ist nicht so einfach, aber wir kriegen das zusammen hin. Und ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat oder irgendeine andere Folge, freue ich mich wie immer, wenn du die naive Welt an so viele Leute, wie es geht, weiterempfiehlst, damit wir noch viel mehr HörerInnen kreieren können und damit wirklich, wirklich was vorangeht. Im Übrigen, apropos wirklich was vorangehen, letzten Samstag hat das erste Seminar bzw. der erste Teil von meinem dreiteiligen Seminar vom Adultismus zur Partizipation stattgefunden und das war mega geil. Die Gruppe ist super und die hatten, glaube ich, richtig Spaß. Die Rückmeldungen bisher sind mega schön und ich werde das Seminar auf jeden Fall anbieten, Ende September, Anfang Oktober. Die genauen Daten habe ich noch nicht, aber es wird in verbesserter Form geübt und so weiter nochmal stattfinden, auf jeden Fall. Das heißt, wenn du Bock hast, daran teilzunehmen, dann kannst du dich jetzt schon auf die Warteliste dafür setzen lassen, dann kriegst du rechtzeitig alle Informationen. Das geht entweder, indem du mir auf Instagram eine Nachricht schickst, @fairfinger ist der Account, der heißt einfach wie ich, da kannst du auch mit allen anderen Sachen zu mir kommen, wenn du das gerne möchtest und mir deine Rückmeldung dalassen, zum Beispiel zur heutigen Podcast-Folge. Zweite Möglichkeit, dich auf die Warteliste setzen zu lassen, ist indem du mir eine E-Mail schickst, und zwar an chat@fairfinger.de. Das ist meine offizielle E-Mail-Adresse, und dann kann ich dich auf die Warteliste nehmen, damit du alle Informationen bekommst. Noch eine Möglichkeit, um sämtliche Informationen zu bekommen, ist, dir den Newsletter aus der naiven Welt zu abonnieren. Der erscheint momentan nicht so regelmäßig wie der Podcast. Ich habe da noch nicht so krass viele verschickt und habe auch nicht vor, Leute damit zuzuspammen. Eventuell wird es irgendwann in einer regelmäßigen Art und Weise passieren. Habe ich noch nicht entschieden. Das heißt, abonniert ihr den gern, wenn es Neuigkeiten gibt, die wirklich wichtig sind, oder wenn ich irgendein Thema habe, über das ich unbedingt was schreiben möchte und das mit euch teilen möchte auf diesem Weg, werde ich das tun. Das kannst du, kannst dich dafür registrieren auf meiner Homepage fairfinger.de. So viel dazu. Dann habe ich noch eine Neuigkeit, und zwar möchte ich gerne den Podcast so ein bisschen pimpen, sage ich jetzt mal. Ich habe überlegt, ihr habt ja bestimmt ab und zu so kleinere Fragen. Sowas wie, keine Ahnung, meine Kollegin flippt immer aus, wenn das und das passiert, was mache ich denn dann? Oder, wie siehst du das, müssen Kinder mit zum Wickeln oder müssen sie das nicht? Keine Ahnung. Egal, ja, irgendwie so kleinere Themen, wo ich kurz was dazu sagen kann. Dann schick mir das doch gerne, und dann mache ich da so eine Art Q&A-Folge draus. Wenn viele Fragen kommen, würde ich das in einer regelmäßigen Art und Weise machen, weil ich glaube, dass das einfach den Podcast noch ein bisschen lockerer gestalten kann, und dann bin ich noch näher an euren Fragen. Da bin ich drauf gekommen, jetzt auch über mein Seminar, weil ich so dachte, schön und gut, wenn ich mir hier Themen ausdenke und dann Situationen dafür habe, aber vielleicht habe ich irgendwas ja noch gar nicht erlebt und es ist bei euch ständig Thema, es ist vielleicht bei dir ständig Thema, dann schickt mir das, und es finden sich bestimmt Leute, die was Ähnliches erlebt haben und die daraus irgendwie was machen können. Das heißt, auch in dem Fall schickt mir eine Nachricht auf Instagram oder auf meine E-Mail-Adresse. Ich schreibe das auch alles nochmal in die Folgenbeschreibung. Und Themenwünsche für Podcast-Folgen und so weiter, alles auch immer schön dahin. Dann kommt das an und dann können wir gucken, was wir machen. Ich hab noch Ideen. Ich habe noch viele Ideen, und genau. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt. Du darfst mir wie immer gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalassen oder eine Rezension schreiben oder mir auf Spotify folgen. Das alles trägt eben dazu bei, dass wir noch viel mehr Leute erreichen können. Das hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Falls ich schon gesagt habe, war das jetzt die Wiederholung. Ja, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, und bis nächste Woche. Ciao.